Hallo, hier ist Michael Greder mit einer neuen Folge vom Eule-Podcast Q&R. Heute habe ich die Daniela Albert bei mir. Hallo Daniela.
Hi Michael.
Schön, dich mal wieder zu hören und zu sehen.
Ja, sehr schön.
Für dich ist das Format noch unbekannt, außer du hast in die letzte Folge schon mal reingehört mit der Carlotta. Für die meisten Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht auch noch unbekannt, deswegen sage ich einmal kurz was dazu. Wir haben es Q&R und nicht wie sonst üblich Q&A genannt, weil uns war wichtig, mit Question and Response darauf hinzuweisen, dass unsere Antworten nicht abgeschlossen sind, sondern es sind auch Statements mal da, vielleicht die ein oder andere steile These. Wir müssen hier nicht Gott und die Welt vollumfänglich und abschließend erklären und erörtern, sondern wollen einfach miteinander ins Gespräch kommen mit unseren Hörerinnen und Hörern und vor allem auch den Leserinnen und Lesern deiner langjährigen Kolumne. Dann noch kurzer Hinweis an alle, ihr hört den Podcast bestimmt in irgendeinem Podcatcher, geht mal kurz rein, gebt uns eine Sterne, Herzchen oder sonst was Bewertung und lasst einen Kommentar da. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann klickt euch ein Eule-Abo, das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank dafür. So, Daniela, ich habe ja gesehen auf Instagram schon vor einer Weile, ein paar Monate, dass du ja noch ein Buch weitergeschrieben hast. Und es war ja so, dass wir in unserem letzten Podcast, wo wir zwei so zusammen waren, da haben wir dann über dein vorletztes Buch, wie man schon sagen muss, gesprochen.
Ja.
Und da hatte ich ja schon so am Ende ein bisschen so angeteasert. Für mich klingt das ein bisschen so, als machst du hier jetzt einen auf Netflix und es kommt eine Serie. Tatsächlich ist es ja jetzt wohl offensichtlich doch eine Serie geworden, weil es geht dann noch weiter in deinem Buch. Kannst du mal kurz zwei Sätze zu sagen, wo wir uns dann da jetzt befinden?
Ja, also das aktuelle Buch, was jetzt rausgekommen ist, auch schon im Januar, ist eher ein Spin-off, würde ich sagen, wenn wir in diesem Serienrahmen bleiben. Denn es schließt sich nicht an altersmäßig an das an, was ich im zweiten Buch geschrieben habe, sondern es beleuchtet nochmal einen Themenkomplex, so aus dem Bereich Familie und Gesellschaft ein bisschen näher. Es heißt, was trägt, was zählt, was bleibt. Und es geht wirklich darum, wie wir als Familie in so einer Welt, die sich sehr wandelt, leben können. Weil wir ja einfach merken, wir saßen ja in den letzten Jahren oft zusammen und wir haben auch über einige schwere Themen gesprochen. Und wir merken ja einfach, wir sind mit Entwicklungen konfrontiert, die keine Generation vor uns hatte und die wir auch so vielleicht nicht erwartet hatten. Ne? Kriege, die Corona-Pandemie, Klimawandel, also Sachen, die wirklich sehr existenziell uns nahe kommen und auch die Art und Weise beeinflussen, wie wir vielleicht Zukunft planen oder wie unsere Kinder Zukunft planen und auch meiner Meinung nach, wie wir erziehen müssen und wie wir als Familien zusammenleben müssen. Und darum geht's in dem neuen Buch.
Ich nehme an, der Glaube spielt in dem Buch auch wieder eine Rolle. Ich fand ja in deinen Büchern bisher immer angenehm, dass sie jetzt nicht so einen missionarischen Impetus haben und ich immer irgendwie ein Müssen und Sollen formulieren, was Glaubenssätze angeht. Da würde mich dann schon nochmal interessieren, inwieweit da dein Glaube, der christliche Glaube, auch nochmal eingeflossen ist in diese Überlegungen.
Also einmal ist er wirklich in diese alltäglichen Überlegungen als Kraftquelle, als Resilienzfaktor eingeschlossen. Immer wieder, ne, wenn es darum geht, wie stellen wir uns auf in der Gesellschaft, in der es sehr, sehr viel um Leistung geht, in der aber viele Menschen da ja auch gar nicht mithalten können und in der wir uns fragen müssen, ist es überhaupt noch sinnvoll, immer nach höher, schneller weiter zu streben? Da finde ich, hat der Glaube interessante Antworten. Auch, ne, und kann so einen Fokus nochmal verschieben und kann auch nochmal so eine andere Basis geben und ein bisschen Druck nehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich im letzten Teil dieses Buches wieder relativ praktisch werde und Vorschläge machen, wie man auch ein bisschen entschleunigter leben kann. Und das mache ich schon so ein bisschen mit der Hintergrundfolie Kirchenjahr. Wie ist das, wenn wir bewusst durch so ein Kirchenjahr gehen? Welchen Stress müssen wir uns da vielleicht auch nicht machen? Also ich nehme mal als Beispiel so die Adventszeit, ne? Viele glauben ja, am ersten Advent muss alles perfekt sein, schon 7 Sorten Plätzchen gebacken, das Haus blinkend bunt dekoriert und ab dann muss jeden Tag Weihnachten sein und es ist ja Blödsinn. Also der Ursprung von Advent ist ja eben genau nicht das, sondern dieses langsame Hingehen auf das Fest und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn da überhaupt noch nichts perfekt ist und wenn wir da uns nicht so stressen und ein bisschen zurückfahren und nicht jede Veranstaltung mitnehmen, die einem da so angeboten wird. Und auch wenn man dann sich Weihnachten anguckt, verengen wir das ja oft auf diese 3 Tage, ne? Heiligabend, das ist der allerwichtigste Tag, dann kommt der erste Feiertag, dann kommt noch der zweite Feiertag. Und dann schmeißen die ersten schon wieder ihre Bäume aus dem Fenster. Aber in den 3 Tagen sind sie total gestresst, weil sie die ganze Familie sehen müssen und noch dies und das und jenes erledigen. Und wenn man sich auch mal angucken würde, wie lange ja nach dem Kirchenjahr die Weihnachtszeit geht, könnte man das viel länger nach hinten strecken und auch entschleunigen. Also das ist nur ein Beispiel. Und ich finde, es gibt im Kirchenjahr viele solche Anker, die auch mal einladen und ermutigen und zu sagen, wir machen mal ein bisschen langsamer, wir treten mal einen Schritt zurück, wir machen nur den Hype mit, der uns gut tut.
Sehr schön, ich höre schon raus, du bist eigentlich deinem allerersten Ansatz weiterhin treu geblieben, unperfekt, aber echt,
Ja.
mit viel Gnade sich selbst und seiner Familie gegenüber. Klingt spannend. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall auch noch besorgen und lesen, weil bei den anderen hat sich's auch sehr gelohnt. Gehen wir mal über zu den Fragen, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern hatten.
Sehr
Und
gerne.
zwar die erste Frage, die kommt von Heike. Manchmal denkt man, bestimmte Fragen wären schon längst beantwortet. Und dann treffe ich doch im Gottesdienst wieder Menschen, die sich über die Lautstärke der Kinder beschweren. Wie sollen Eltern mit der Kritik von älteren Gottesdienstbesucherinnen umgehen, dass ihre Kinder im Gottesdienst stören?
Ja, ich finde, das ist ein spannendes Thema und also ich finde, es hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite finde ich, wenn wir Kinder und Nachwuchs in der Kirche wollen, müssen wir auch uns damit abfinden, dass die dann nicht 45 Minuten still sitzen. Und da kann man auch einfach nett lächeln, man kann sich im Zweifel auch mal entschuldigen und
Warte
ansonsten das
kurz.
aber
45 Minuten gehen die Gottesdienste bei euch.
manchmal auch 1 Stunde. Also
Ja.
45, ja, wahrscheinlich gehen sie eher 1 Stunde. Wahrscheinlich war ich jetzt optimistisch. Genau, aber es ist ja oft so, ne? Man steht ja auch mal auf und man singt mal und so und dann ist es vielleicht ein bisschen lebendiger und dann dazwischen hat man viele Phasen, wo viel geredet wird, was für Kinder ja nun wirklich absolut langweilig ist, sind wir mal ehrlich. Naja, also ich finde, auf der einen Seite kann man das auch ein bisschen an sich abperlen lassen und sagen, ja, ich habe es gehört und ist jetzt aber so. Und auf der anderen Seite finde ich aber schon auch insgesamt, dass wir als Eltern natürlich eine Verantwortung haben, ein gewisses Fingerspitzengefühl walten zu lassen und zu merken, okay, jetzt ist mein Kind vielleicht so laut und so wenig dazu in der Lage, dem hier noch zu folgen, dass es wirklich so stört, dass jemand anders auch nichts mehr von dem Gottesdienstbesuch hat. Und ich denke schon, dass wir uns alle auch einen Gefallen tun, auch als Eltern, wenn wir uns selber so eine rote Linie setzen. Also wenn wir sagen, okay, ne, dass meine Kinder mal reden, dass die mal auf der Bank rumtun, dass die vielleicht auch mal nach vorne laufen und wieder zurück, damit muss die Welt klarkommen, wenn sie Nachwuchs in der Kirche haben will. Wenn jetzt, sage ich mal, ein Kind die ganze Zeit weint und schreit und es wirklich störend ist, dann finde ich, dürfen wir auch ein bisschen Empathie den Leuten gegenüber haben, die da einfach sonntags morgens gerne hingehen, was mitnehmen wollen und für die das dann wirklich schwierig ist. Und ich finde, da ist ja auch die Gemeinde gefragt, dann zu sagen, okay, welche Alternativangebote machen wir denn? Ne?
Ja, ich denke, das ist fast einer der wichtigsten Aspekte. Und dann vielleicht nicht einfach nur so dieser klassische 80er, 90er Jahre Kindergottesdienst, dass man ein bisschen überlegt. Also ich als Pfarrer muss dann aber auch sagen, also diesen einen Aspekt nochmal unterstützen. Und ich weiß, es ist manchmal auch ein bisschen eine unpopular Opinion. Ich finde, die 70-jährige Rentnerin hat schon auch ihr Anrecht darauf, Sonntag früh vielleicht auch mal Ruhe und Besinnung zu haben. Das Bewegungsbedürfnis des Kindes in einem Sonntagmorgen-Gottesdienst so um 9:30 Uhr, ja, ist genauso wichtig, aber eben genauso wichtig wie das der alten Frau, die ihre Besinnlichkeit haben möchte. Man kann aber, finde ich, auch im Gottesdienst als Pfarrperson auch selbst intervenieren, also bis zu einem gewissen Maß. Damit meine ich jetzt nicht, dass man so mit Bäffchen und erhobenem Zeigefinger von der Kanzel die Kinder scheltet, also mich da nicht falsch verstehen, sondern ich hatte es auch schon, dass irgendwie ein Kind was spannend fand und bei einem Lied bin ich mal hingegangen und einfach dann mit den Kindern halt vorne mal in den Chorraum gegangen, haben die Dinge angeguckt, so und ja, wenn ein Lied dann auch mal 4 Minuten geht, dann hat man ja auch genug Zeit oder hat dann Kind mit auf die Kanzel genommen oder so und als es nicht mehr wollte, ist dann wieder runtergegangen, sodass die auch einfach alle merken, das ist okay so und Kinder haben einfach eine andere Bedürfnislage, was das angeht. Die wollen ja sehen, die wollen fühlen, die wollen spüren. Und wenn das halt 40 Minuten lang auf dem rein bildungsbürgerlich-protestantischen Kanal passiert, der immer nur mit Hören und Verstehen zu tun hat, dann erreicht man halt eine Fünfjährige jetzt nicht so super. Und ich finde, das ist dann auch immer eine Möglichkeit, dass wenn die Kinder Lust haben, wenn man merkt, die turnen rum, weil sie erkunden wollen, dass man nicht ermahnt, sondern diesen Impuls anders nutzt, umleitet und dann vielleicht eben die auch mit nach vorne kommen lässt oder fragt, ob sie beim nächsten Gebet auch vorne sein wollen, ob sie vielleicht vorne mitbeten wollen oder sowas. Ich finde, das geht immer. Das hat bisher auch immer gut geklappt bei mir.
Das finde ich auch, das finde ich einen ganz tollen Ansatz, die einfach mit einzubeziehen. Und ich denke auch, es ist eigentlich die Aufgabe von der ganzen Gemeinde. Wenn man Kinder da haben will, finde ich es nicht okay, mit dem Finger auf die Eltern zu zeigen, wenn die Kinder laut sind, sondern sich zu fragen, was kann ich denn jetzt selber vielleicht machen, ne? So wie du sagst, als Fahrperson machst du das so und so. So kann ja auch ich mich mal umdrehen und mal irgendwie dem Kind zulächeln, der Mutter aufmuntern oder dem Vater zulächeln und sagen, ne, ist schon alles okay. Oder mal was zur Ablenkung irgendwie geben. Oder auch mal jemanden auf den Arm nehmen, wenn ich das Kind gut genug kenne. Also da gibt's ja Möglichkeiten.
Gab es mal sowas richtig Peinliches, was du erlebt hast bei deinen Kindern im Gottesdienst?
Bei uns ist das so, dass relativ oft Kindergottesdienst stattfindet, dass die aber am Anfang dabei sind. Das heißt, die sind so, ne, bis zum nach dem ersten Lied dabei. Das erste Lied ist dann oft auch so ein Bewegungslied, wo die Kinder noch gerne mitmachen oder so. Und die sitzen dann manchmal vorne in den ersten beiden Reihen schon alle zusammen mit den Mitarbeitern, die dann halt den Kindergottesdienst machen. Ja, und es ist mir schon passiert, dass die sich dann da vorne lautstark gestritten haben oder so. Und ich saß dann
Okay.
auch noch so weit weg und konnte auch nicht intervenieren. Ja,
Ja,
und
als Pfarrer ist man dann vielleicht nochmal in einer anderen Rolle. Also ich habe auch schon erlebt, dass dann gegähnt wurde und laut von uns jemand, ah, wann ist endlich zu Ende? Das war
das hatte ich auch.
langweilig. Ja, aber du bist dann nicht in der gleichen Rolle wie ich, weißt
Ach, deine Kinder haben das gesagt.
du? Ja,
Na
es kommt
gut.
dann, es kann dann durchaus vorkommen, ja, so laut gähnen und dann langweilig, während du halt gerade die Predigt hältst und so. Auch immer eine nette Probe, wie man dann mit dem umgeht. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Das ist bestimmt ein Themenkomplex, der uns immer mal wieder noch weiter begleiten wird. Kinder im Gottesdienst und im Gemeindeleben.
Auf jeden Fall.
Das ist jetzt eine anonyme Frage. Die Person wollte nicht genannt werden namentlich. Und ich nehme an, sie bezieht sich auf deine Kolumne. Wir brauchen gute Rollenvorbilder, keine Tradwives.
Ja, okay.
Genau, also die Frage von der anonymen Fragestellerin oder dem anonymen Fragesteller lautet: Du hast darüber geschrieben, dass wir keine Tradwives brauchen. Dem stimme ich zu, weil ich schon auch sehe, aus welcher politischen Richtung dieser Social Media Trend lanciert wird. Aber ich erlebe im Alltag auch, dass Familien, die sich für ein konservatives Familienmodell entschieden haben, schräg angeschaut werden. Das halte ich auch für fatal, gerade in der Kirche.
Ja, würde ich zustimmen. Prinzipiell,
Können
denn
wir
ich
nochmal
denke.
kurz erklären vielleicht? Ich glaube, es ist einfach auch nicht allen klar. Was ist mit diesem Treadwives gemeint? Ich glaube, das müssen wir einmal noch kurz erklären.
Ich versuch's mal. Also, das sind im Grunde kurz zusammengefasst Frauen, die ein übrigens nie dagewesenes Frauenideal aus den 50ern leben, ne? Die kleiden sich auch so ein bisschen so oft, stehen dann da so im Petticoat mit der Schürze und so. Und die Erfüllung darin finden, ihr Leben so ein bisschen in den Dienst ihrer Männer zu stellen, einer Hausfrauen- und Mutterrolle zu leben, viel zu backen, zu dekorieren, schön zu machen, die das aber mehr und mehr mit politischen Inhalten auch füllen und dann wirklich auch oft so aus dem rechten Spektrum
Naja, im Sinne
Thesen
der
mit reinbringen.
68er sind wir hier bei diesem klassischen Fall, wo ja auch gerade dieses Familienbild das Beispiel war, wo immer gesagt wird, wie hieß es, alles ist politisch.
Ja.
Ja, also es gibt nichts Unpolitisches und gerade, dass es ja auf Instagram inszeniert wird, die entscheiden sich ja nicht einfach so dafür und es ist ein Trend, der sich nur so per Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet, sondern es wird ja zelebriert mit sehr moderner Technik.
Ja.
Dass man jetzt eben dieses 50er-Jahre-Leben labt, erkenne ich schon, aber auch noch mal so eine gewisse Resignation, ja, dass man Anfeindung erlebt, wenn man sich auch in der christlichen Gemeinschaft für ein konservatives Familienmodell entscheidet. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, was hier mit konservativ gemeint ist. Ich vermute mal einfach mit Frau bleibt daheim oder arbeitet nur noch wenig und kümmert sich in der Hauptsache um die Kinder.
Das habe ich auch, also das habe ich jetzt auch vermutet, dass das gemeint ist, also so eine traditionelle Rollenaufteilung. Ich glaube, ich verstehe, wo das herkommt, weil diese traditionelle Rollenaufteilung ja mehr und mehr durch andere Modelle abgelöst wird und andere Modelle oft im Moment mehr gezeigt werden, weil man vor allen Dingen aber auch Menschen inspirieren will, weil das ja gerade jungen Frauen, die Mutter werden, immer noch an Rollenvorbildern mangelt. Und auch Männern, ich glaube auch, ne, ich glaube auch jungen Vätern mittlerweile, die mehr Familie machen wollen, mehr in die Familie investieren wollen. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz viel zu sagen und ganz viel vielleicht auch zu zeigen an Lebensentwürfen. Und ja, natürlich, das ist so, wenn neue Lebensentwürfe auftreten, dann sorgt das immer dafür, dass andere mal eine Zeit lang nicht mehr so sichtbar sind. Was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt auf einmal falsch geworden sind.
Was du gesagt hast, ja, stimmt, das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mich auch dafür entschieden, Elternzeit zu nehmen und ähnliches und dann daheim zu bleiben. Und meine Frau hat dann ihre Ausbildung fertig gemacht, das Geld verdient. Ja, so. Also, und ich habe schon häufig erlebt, das in Oberbayern, wo wir noch in Ingolstadt waren, dass das für manche Menschen eine völlig fremde Vorstellung war. Also ich erlebe es ehrlich gesagt sogar eher, ich habe es andersrum erlebt. Ja, also wo so Szenen vorkamen wie, ich treffe halt auf der Straße ein Gemeindemitglied, bin halt einfach gerade mit meinem Sohn unterwegs, Rückweg vom Kindergarten, und sie spricht mich halt an, redet mit mir, und ich sage, so, tut mir leid, ich muss jetzt los, weil ich muss, meine Frau kommt gleich, ich muss noch das Essen machen. So, ja, ist immer gut, wenn vorgekocht ist. So, nein, nein, ich koche jetzt Essen. So, ja, da hat halt ihre Frau hat doch bestimmt auch sowas in Frost. Also, das habe ich auch immer gemacht, wenn es mal sein muss. Und so, nee, nee, ich stelle mich jetzt hin und ich koche jetzt etwas. Ja, okay, also dann ja, schönen Tag noch und so. Und auch ganz häufig, dass man Dinge in der Kita nicht direkt mir kommunizieren wollte, sondern halt eben nach der Mutter erstmal gefragt hat und so. Also, weil ich da dann nicht so der Ansprechpartner war, obwohl ich die Kinder, sag ich mal, an 4 von 5 Tagen in die Kita gebracht habe und abgeholt habe. Da habe ich das dann schon erlebt. Insofern können vielleicht, wenn man so darstellen wollte, dass es zwei Pole gibt, das irgendwie auch auf beiden Seiten so sehen, ne? Dass man es erlebt, vielleicht sollten wir aufhören, das so zu ideologisieren, für was man sich entscheidet, weil es gibt ja doch eine Mitte, wo man sich irgendwie trifft, glaube ich, weil Tradwives scheinen ja irgendwie, also zumindest der die Fragestellerin nicht zu mögen auch.
Das ist ja auch eine Randerscheinung, ne, die Tradwives. Und nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass Rollenmodelle in der Familie auch mittlerweile dynamisch sind. Ich habe gar nicht das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel in den ersten 3, 4, 5, 6 Lebensjahren für so eine traditionelle Aufteilung entscheidet, dann muss das ja nicht für den Rest des Lebens so bleiben. Ne, also ich kenne auch viele Paare, die, wo sich das dann irgendwann angeglichen hat, die die Rollen mal getauscht haben oder tauschen mussten sogar, ne? Also auch das, auch so diese ganze Tradwife und traditionelle Familienbewegung, die setzt ja auch wieder auf eine Welt, die es so gar nicht mehr gibt, in der man relativ sicher sein konnte, wenn ein Mann einen guten Job hatte bei einem guten Unternehmen, dann hat er den bis zur Rente und kann die Familie ernähren. Das funktioniert ja heute nicht mehr.
Ja, vielleicht kommen daher auch so manche Anfeindungen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil es hat doch auch mit recht viel Privilegien zu tun, überhaupt sich entscheiden zu können. Ich würde mal behaupten, dass der allergrößte Teil, ich weiß es nicht, wie viel Prozent, aber also überhaupt nicht mehr die Wahl hat, dass ein Gehalt reicht, um die Familie so zu versorgen, wie man sich das mal vorgestellt hat, oder überhaupt zu versorgen, sodass eigentlich immer beide arbeiten müssen. Sprich, wer dann so ein konservatives, wie es ja in der Fragestellung genannt wird, Familienmodell leben will, der muss sich das leisten können. Und
Auf
diese
jeden Fall.
Tradwives ja sowieso, also die leben ja sowieso ein bisschen diese, ich will nicht sagen Schizophrenie, sondern in dieser Dialektik, sagen wir es mal neutraler, dass sie ja einerseits behaupten und vorleben, sie hätten dieses 50er-Jahre-Leben und wären so devot, ihrem Mann völlig ergeben und kümmern sich um alles, aber gleichzeitig sind sie ja die modernsten Selbstunternehmerinnen, dadurch, dass sie sich inszenieren, ja auch teilweise Werbung für Produkte machen und dadurch ja dann auch wiederum so auf eigenen Füßen stehen. Also das ist irgendwie eine ganz seltsame Dialektik, die da stattfindet, die ich da beobachte.
Absolut. Sie sind Unternehmerin. Sie generieren meistens ein Einkommen mit dem, was sie da tun. Und sie sind politisch aktiv. Ja.
Ja, stimmt, das, ja,
Ja.
stimmt. Muss man auch nochmal sagen. Ist auch eine politische Botschaft, die kommt. Ich habe die Befürchtung, dass uns dieses Treadwife-Thema noch ein bisschen begleiten wird. Es scheint ja doch eher an Fahrt aufzunehmen, als dass es wieder abebbt. Es
Ich
gibt es zwar
fürchte
schon
auch,
eine
ja.
Weile, aber hört irgendwie nicht auf. Ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Und zwar, ich nehme an, es spielt an auf ein Buch und vielleicht den einen oder anderen Eule-Artikel, den du zu dem Thema geschrieben hast. Wie viel Medienzeit für Kinder ist denn nun gut? Und wie mache ich das meinem Kind begreiflich?
Ja, ich hoffe, der oder die Fragestellerin erwartet keine eindeutige Antwort. Denn
Ich
die
jetzt
gibt's nicht.
schon hier.
Du jetzt schon.
Also 10 Minuten, 3 Stunden.
Ich würde sagen, die Wahrheit liegt dazwischen und hat viel mit dem Alter von dem Kind zu tun und auch mit so persönlichen Veranlagungen, ne? Und mit dir selber. Also ich habe mal gelesen, ich glaube, das war die Sina Schröder, die Instagrammerin Feels Like Sina. Ich glaube, die hat mal geschrieben, auf die Frage, wie viel Medienzeit haben deine Kinder, so viel wie ich brauche. Also, weil das hat ja manchmal auch einen gewissen Zweck, den Kindern eine Medienzeit zu erlauben, weil man selber vielleicht diese Zeit gerade mal für sich braucht und weil das doch einer der Sachen ist, die garantieren, dass man mal eine Weile seine Ruhe hat. Ich halte es mal knapp. Ich habe mich gerne an der Initiative Schau hin orientiert. Das finde ich ist eine super Internetseite. Die machen tolle Medienpädagogik. Da brauche ich gar nicht selber was zu erklären, das Rad neu zu erfinden. Die haben auch Richtwerte, die realistisch und alltagstauglich sind. So zumindest so ab dem späten Grundschulalter, ne, wo die dann sagen, man kann das Alter mal 10 nehmen und daraus zum Beispiel eine tägliche Medienzeit machen. Oder man macht
Also
das
wenn
dann
du
noch.
7 Jahre alt bist, 70 Minuten.
Nein, spätes Grundschulalter. Also das fängt so erst so mit 19 Jahren an, so, ne?
100 Minuten
Ja, pass
Medienzeit.
auf, da ist dann aber alles drin, ne, was du so an Bildschirmzeit machen kannst. Und die sagen halt zum Beispiel, du kannst es so machen oder du kannst es mal 7 rechnen und sagen, das kannst du in der Woche verbrauchen. Sind wir mal ehrlich, so auf die Woche gerechnet, also wenn du ehrlich und offen zu dir selber bist, kommt es hin, weil du guckst sicherlich mal einen Film mit deinen Kindern. Filme gehen mittlerweile ja nicht mehr 90 Minuten wie bei uns, sondern 2, 2,5, 3 Stunden, selbst in diesem
Ja, schrecklich.
Kinderbereich schon, ne? Und wenn du das alles mit einrechnest, kommst du schnell auf die, sagen wir mal, was ist es denn, 700 Minuten oder so in der Woche. Ne? Und also da habe ich mich grob orientiert und dann immer natürlich auch ein bisschen geguckt, was gibt so ein einzelner Tag bei uns her? Wann ist eine sinnvolle Zeit im Tagesablauf? Bei uns hat das zum Beispiel nie gut funktioniert, dass die vor den Hausaufgaben Medienzeit machen. Manche machen das und finden das super, wenn die Kinder von der Schule kommen, ihnen erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde das zu gönnen, hat bei uns nie funktioniert. Also bei uns ist das eher sowas, was wir in die Abendstunden gelegt haben, vor dem Abendessen.
Okay, ich finde jetzt diese Formel jetzt irgendwie so ein bisschen willkürlich mit dem 7-mal oder 10-mal. Diese entspannte Haltung, finde ich, würde vielleicht auch mal ein bisschen dazu führen, dass wir uns etwas mehr darüber unterhalten würden in der öffentlichen Debatte, was
Genau.
angeguckt wird und weniger wie viel. Vielleicht ist es auch schon so ein bisschen so eine Binse in Pädagogenkreisen. Aber trotzdem habe ich häufig das Gefühl, dass jetzt viel zu sehr über diese Rahmendaten geredet, statt dass wir mal uns genauer angucken, was denn eigentlich für Werte vermittelt werden oder wie es auch aufgebaut ist, was da so in Paw Patrol passiert oder in Peppa Pig. Also ich war jetzt irgendwann bei den neueren Peppa Pig-Folgen, ich war da irgendwann mit dem Vaterbild überhaupt nicht mehr einverstanden. Also
Ja.
wo ich mir gedacht habe, nee, ich bin jetzt nicht immer der Volltrottel, weil ich mich mal kurz um die Kinder kümmere. Also was soll das? Und die Kinder hatten dann auch angefangen zu übernehmen. Also jetzt nicht, dass mich das groß verletzt hätte. Das ist jetzt so ein bisschen unverfänglicheres Beispiel. Aber ich finde, bei Paw Patrol und so wird es schon deutlich problematischer, wenn man sich da mal genauer anschaut, was da eigentlich vermittelt wird inhaltlich. Und da kommt ja nochmal auch hinzu, der ganze, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, die Abfolge von Bildern, die Farbkontraste, wie die aufgebaut sind, ist es mehr so gedeckt oder richtig knallig? Verweile ich 30 Sekunden in einer Szene und Leute bewegen sich darauf, so wie wir es aus den schönen alten Sendungen mit der Maus Zeichnungen zum Beispiel noch kennen? Oder wechselt alle halbe Sekunde das Bild und dann bam hier und bang hier? Und ich glaube, insofern wäre es auch sehr unterschiedlich, ob ein Kind 10 Minuten Paw Patrol anguckt oder ob es eine halbe Stunde Anna und die wilden Tiere oder Sendung mit der Maus oder irgendeinen von den alten Zeichentrickklassikern anguckt, oder?
Ja, würde ich dir zustimmen. Und es kommt aber auch aufs Kind an. Also es gibt ja auch
Hm.
Kinder, die können diese ganzen Reize, die da ein aufs Einprasseln, gut verarbeiten. Und es gibt welche, da geht das sowieso nicht. Und ich finde wirklich, es ist so individuell. Und ich finde, du hast es vorhin gesagt, dieses Thema wird so hysterisch gefahren bei uns als Gesellschaft. Also es gibt so die einen, die so völlig entgrenzt sind, die bei dem Thema total lost sind und wo die Kinder relativ früh irgendwie mit den Handys unterwegs sind und auch machen, was sie wollen. Und dann gibt es so diese Gegenbewegung, die dann, finde ich, auch zu stark begrenzt und meiner Meinung nach da erst recht auch ein Problem schafft. Ja, also, und wir müssen uns da auf so ein Mittelmaß committen, genau, und über die Inhalte reden. Das, was du gesagt hast, finde ich wichtig. Noch wichtiger ist ja dieser Zugang zu Social Media oder auch alleine YouTube oder so. Selbst bei YouTube Kids, was Kinder alles sehen können, wenn man nicht irgendwie da ein bisschen aufpasst.
Ja, das ist tatsächlich noch gar nicht ganz so meine Lebenswirklichkeit, weil mein ältestes Kind ist jetzt 6. Aber ich habe mir auch schon gedacht, wenn es auf YouTube sitzt, ich meine, ist es da bei YouTube Kids auch so, dass man dann nach irgendwie 3 weiteren Klicks plötzlich bei irgendeinem Verschwörungsvideo gelandet ist?
Also
Ich
die sieben
weiß es nicht.
natürlich ein bisschen mehr aus, aber ja, es kann schon auch passieren. Also man muss immer mal hingucken und es schaffen es auch immer wieder problematische Videos ja auch bei YouTube Kids durch den Filter. Und da ist halt die Frage, ob man nicht lieber ein bisschen Geld in die Hand nimmt und einen Streamingdienst abonniert, den man gut Kinder schützen kann. Also die meisten Streamingdienste bieten ja Kinderprofile an, ne? Und dann hat man halt immer noch die Auswahl auch aus viel Schrott, aber berechenbarem Schrott.
Wollen deine Kinder eigentlich Social Media benutzen? Weiß nicht, TikTok, Snapchat,
Meine sind ja schon
machen die
älter,
irgendwas?
ne? Ich habe ja
Ja.
Teenager, 15 und 13. Und die sind auf manchen Social-Media-Plattformen unterwegs. Zum Glück nicht auf allen. Aber ja, natürlich, also irgendwann sind die da und irgendwann wollen die
Gibt es da
das.
eine Regulation dann, die irgendwie sinnvoll ist, oder müssen die halt selber lernen, wo da die Grenzen sind?
Ich glaube, Beziehung ist da die Regulation, ne? Also es gibt natürlich, also ich darf ihnen folgen, das finde ich schon mal gut. Also ich kann dann auch zumindest sehen, was sie posten und sie posten nichts. Also das ist schon mal, ne? Also da sind sie sehr zurückhaltend und ja, ansonsten wirklich reden, reden, reden und erklären und im Gespräch sein und offen sein. Und wenn dann doch mal jemand Mist gebaut hat oder ein blödes Video angeschaut hat, dann eher dankbar sein, dass das Kind damit kommt, als nochmal eins auf den Deckel geben dafür, dass man vielleicht eine Regel gebrochen hat. Das finde ich wichtig. Und letztlich müssen sie aber ja den Umgang damit lernen.
Und das kann man wirklich nicht der Schule überlassen. Also ich glaube, da kann man als Familie sich irgendwie nicht aus der Pflicht nehmen, auch wenn es im Alltag wahrscheinlich manchmal wirklich schwierig ist, das da so drauf einzugehen. Insofern auch etwas, was uns sicherlich noch begleitet. Hast du zu dem Thema eigentlich auch was dann in deinem aktuellen Buch geschrieben zum Umgang mit Social Media? Weil ich finde, es war vielleicht noch nicht ganz so virulent jetzt in deinem zweiten Buch.
Nein, aber die Serie geht weiter, Michael. Also
Ah.
jetzt kam das Spin-off, jetzt kommt die nächste Staffel im Januar.
Gut.
Und genau, das Buch.
Wann Film?
Ja, mal gucken.
Wann kommt der Film?
Peter Jackson hat sich irgendwie noch nicht gemeldet, ich weiß auch nicht.
Ah.
Aber das Buch handelt dann, das geht dann wirklich um Kinder ab der so frühen Grundschulzeit bis in die Teenagerjahre rein. Also 7 bis 14, ne? Ich hatte ja im ersten Buch so 0 bis 7, jetzt habe ich 7 bis 14 und da kommt es natürlich.
Falls jemand von meinen oder unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen guten Draht zu Peter Jackson habt, ihr könnt ihm ja mal anrufen oder einen Brief schreiben, dann können wir uns bald auf die Trilogie freuen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, lasst uns ein paar Likes da, einen netten Kommentar und abonniert die Eule. Er findet im Magazin die Infos dazu, wie das geht. Daniela, ich hätte noch ein paar Fragen, aber die heben wir uns einfach, oder beziehungsweise eine Frage, wir wollen nicht übertreiben, hätte ich noch, aber die heben wir uns einfach fürs nächste Mal auf. Wir werden bestimmt noch mal so in der launigen Runde zusammensitzen und ich sage dir vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.